SWR 2 zur Person.
Dazu begrüßt der Mikrofon Günter Husmann. Heute zu Gast in zur Person der Labelchef und Produzent Sigi Loch, ein, wie er sich selbst in seiner Autobiografie genannt hat, Plattenboss aus Leidenschaft. Sigi Loch, Jahrgang 1940, geboren in Stolp-Pommern, heute Schlups Polen. 1992 gründete er das Plattenlabel ACT. Die Firma mit Sitz in München gilt heute als ein renommiertes Jazzlabel. Hallo Sigi Loch.
Hallo.
Wann hast du eigentlich zum ersten Mal davon geträumt, ein eigenes Jazzlabel zu machen?
Also das ist eigentlich passiert, nachdem ich festgestellt habe, dass meine Talente als Musiker nicht ausreichen, um irgendwann mal neben meinen Heroes auf einer Bühne stehen zu können. Und da habe ich gedacht, ich möchte aber unbedingt mit dieser Musik verbunden bleiben für den Rest meines Lebens. Und da ich die Geschichte von Blue Note schon nachgelesen hatte, dachte ich, das wäre sozusagen für mich die Blaupause für mein weiteres Leben.
Wie alt warst du damals?
Da war ich 18, als ich diese Entscheidung fällte, nicht mehr selbst Musik machen zu wollen, sondern zu versuchen, in das Musikgeschäft zu kommen und irgendwann in der Lage zu sein, vielleicht zu produzieren und dann irgendwann den Traum meines eigenen Plattenlabels auch erfüllen zu können.
Und bis das dann geschah, sollten zwar noch einige Jahrzehnte geschehen, dazwischen gab es ein bewegtes Leben, in dem Sigi Loch in der Musikindustrie anderweitig tätig war, vorrangig in Sachen Pop- und Rockmusik, als Gründungsgeschäftsführer der WEA Musik Hamburg, später Warner Music, als Europachef von WEA. Eine turbulente Biografie, ein Leben, in dem sich das Auf und Ab der Musikindustrie spiegelt. Der finnische Pianist Iiro Rantala und der schwedische Gitarrist Ulf Akenius mit Vienna aus dem Album Good Stuff. In zur Person zu Gast Sigi Loch, der dieses Album produziert hat. Sigi, was war für dich das erste prägende Musikerlebnis?
Also wir sind ja sehr spät aus der DDR schon rübergekommen in den Westen. Damals sagte man rübergemacht, weil das war noch vor dem Mauerbau zwar, aber immerhin auch damals noch nicht ganz leicht. Jedenfalls sind wir dann 53, nachdem wir ja eigentlich aus Polen, von Polen in Ostdeutschland und dann von dort nochmal in den Westen, so kamen wir an in Hannover. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich von Jazz keine Ahnung, nie bewusst gehört. Mein Vater hatte mich zwangsverpflichtet, Akkordeon zu spielen und ihm abends auf der Gartenbank seine Lieblingsschlager vorzuspielen, so. Aber ein Freund von mir sagte dann, du, hier ist ein Jazzkonzert in der Niedersachsenhalle in Hannover und da müssen wir hin. Und ja, gut, ich gehe mit. Wir hatten kein Geld und sind dann eingestiegen, als Gatecrasher sozusagen, in die Niedersachsenhalle und tatsächlich ins Kellerfenster reingestiegen. Als wir dann durch die Heizungsräume endlich oben auch im Auditorium der Niedersachsenhalle ankamen, kam der Sidney Bechet spielend auf die Bühne und das hat tatsächlich diese darauf folgende Stunde mein Leben geprägt. Es hat tatsächlich mein Leben schlagartig verändert, weil ich ein Interesse auf einmal hatte für diese Art von Musik.
Sidney Bechet, der legendäre Sopransaxophonist des traditionellen Jazz.
Ja, ich bin ihm dann nach dem Konzert aufgelauert und habe mir sogar ein Autogramm geben lassen, das ich heute noch besitze. Und dann an den nächsten Tagen war dann mein größter Wunsch, eine Platte zu erwerben von Sidney Bechet. Das habe ich auch gemacht, eine Extended Play, also eine EP, wie man es nannte. und hatte gar keinen Plattenspieler. Aber die 7,50 Mark kostete sowas damals, haben mich dann zum Besitzer meiner ersten Platte gemacht. Und das war eine Aufnahme, die im Jahr meiner Geburt 1940 entstanden war. Und das Label war Blue Note.
Und was hast du dann gemacht, um an einen Plattenspieler heranzukommen?
Das war etwas komplizierter, weil das Wort Taschengeld gab es in unserer Familie nicht. Und insofern musste ich, also solche Wünsche konnte ich nur umsetzen, wenn ich mir auch das Geld selbst beschafft habe. Und das tat ich, indem ich bei Drogerien ausfuhr, die Sachen den Hausfrauen in die Wohnung trug oder vor allen Dingen, das war lukrativ, 2-3 Mal die Woche Kegel aufstellen ging. Und mit dem Geld habe ich dann...
In der Kegelbahn,
also früher, das waren ja nicht so automatisierte Bowling Alleys wie heute, sondern es wurde noch von Hand, wurden die Kegel aufgestellt. Und mit dem Geld habe ich dann meinen ersten Plattenspieler gekauft.
Was hat dich an der Musik von Sidney Bechet so fasziniert?
Das kann man nicht wirklich erklären. Ich hatte ja, außer dem, was man so im Radio hörte, bewusst keine andere Musik gehört. Das einzige prägende Erlebnis, das ich noch in Erinnerung hatte, war, als 1945 zu Kriegsende im ausgebombten Halle, wo wir bei Kriegsende gelandet waren, ich erlebte, wie ein russischer General, der im offenen Sarg durch die Stadt gefahren wurde und die Marschkapelle, da bin ich da hinterhergelaufen bis zum Friedhof. Das war das erste musikalisch prägende Erlebnis. Hat das zwar mit Jazz nichts zu tun, aber auch da kann ich nachher nicht erklären, warum und weshalb. Aber Bechet war die Persönlichkeit und habe dann natürlich mich damit beschäftigt mit dem Jazz. Und was mich sicherlich auch sehr fasziniert hat, neben der Musik, war der ideologische Überbau, den der Jazz für mich auch hatte, nämlich die Musik der Freiheit, die Musik des Individuums in einer Gruppe von Gleichberechtigten. Das hat mich fasziniert. Und da ich damals auch natürlich überlegt habe, wie kann ich mein Leben gestalten, und da ich nur einen Volksschulabschluss hatte, denn zu mir bei all den Turbulenzen meines bisherigen jugendlichen Lebens gab es gar keine Alternative. Und insofern hat mir das auch sehr geholfen, diese Idee, sich durchzubeißen, sich zu beweisen. Das war sicherlich auch ein wichtiger Aspekt, warum ich mich dem Jazz dann zugewandt habe.
Und wir hören jetzt die Aufnahme, die Sigi Lochs Leben so verändert hat. Indian Summer von 1940 mit Sidney Bechet. In SWR2 zur Person, die Platte, mit der für Sigi Loch alles begann, Indian Summer mit Sidney Bechet, aufgenommen 1940. Sigi, wie ging es dann weiter?
Das Interessante war, dass ja einige Jahre später in meinem Leben Klaus Doldinger eine wichtige Rolle spielen sollte, denn ich habe mit meiner eigenen Band, also The Red Onions, nach Sidney Bechet benannt.
In der du Schlagzeug gespielt hast?
In der ich Schlagzeug gespielt habe, richtig. Habe ich ja versucht, auch als Amateurmusiker eine gewisse Anerkennung zu bekommen und bin dann ab 1957 jährlich zum Deutschen Amateur-Jazz-Festival nach Düsseldorf gefahren.
Eine Hochburg des traditionellen Jazz.
Und auf diesem Festival, ich träumte dann irgendwann auch mal eingeladen zu werden mit den Red Onions. Das ist zwar nie passiert, aber ich habe dort zum ersten Mal Klaus Doldinger gehört mit den Feetwarmers. Ich habe ihn zwar damals nicht persönlich kennengelernt, aber was ich dann natürlich nachgelesen und später auch mit ihm besprochen habe, auch für ihn war Sidney Bechet das große Vorbild, das ihn dazu gebracht hat, traditionellen Jazz zu spielen. Und im Jahr 1955 entstand dann seine erste Platte mit dem Tishomingo Blues.
Und wie bist du denn immer zu diesem Festival hingekommen?
Ja, das war auch schwierig, weil, wie gesagt, Geld war immer ein Problem. Aber mein Vater hatte ein Moped. Und das habe ich mir dann ausgeliehen. Und Anfang Oktober war das Festival. Immer bin ich von Hannover bis Düsseldorf mit dem Moped hin und zurück gefahren. Man kam da quasi tiefgefroren an. Aber es hat funktioniert.
Du bist aber dann jährlich dennoch hingefahren.
Ja, ich bin dann noch bis 1960 dorthin gefahren, bis ich dann meinen ersten Job bekam in der Schallplattenindustrie als Vertreter. Aber das war mein Einstieg.
Und wir hören jetzt den Tishomingo Blues mit Klaus Doldinger und seinen Feedformers. In SWR 2 zur Person zu Gast, der Plattenproduzent Sigi Loch. Sigi, du hast dann 1960 angefangen als Plattenvertreter, als Plattenverkäufer, ist das richtig?
Ja, also ich habe versucht unbedingt in die Schallplattenindustrie zu kommen und mein Schallplattenhändler in Hannover, der Herr Traupe, dem ich bis heute noch dafür dankbar bin, der hat damals gesagt, hören Sie, Sie verstehen so viel von Labels und Musik, Sie sollten in der Musik arbeiten. Das würde ich gern machen, aber wie komme ich da rein? Ich werde es mal versuchen, Ihnen eine Tür zu öffnen. Und der hat mich empfohlen, dem Geschäftsführer der Elektrola damals in Hannover. Und die waren in der Tat auf der Suche nach einem Testverkäufer für importierte Platten. Also Aufnahmen, die im weltweiten Netz der EMI erschienen waren, aber nicht in Deutschland. Das war so zu testen, gibt es einen Markt dafür, Interesse? Und wenn ja, dann könnte man es übernehmen und veröffentlichen. Und dann bekam ich diesen Job. Das war der erste Ausland-Sonderdienst. Also ich habe Platten importiert in kleinen Mengen, die ich einmal im Monat in Köln in der Zentrale aussuchen durfte. Und dann kam die irgendwann an, also Luftfracht meistens nicht, sondern das dauerte meist länger. Und dann habe ich die in ein VW geladen und bin damit über die Lande gefahren und habe versucht, die in den Geschäften zu verkaufen, die damals schon mehr verkauft haben als nur die gängigen Single-Hits, die ja meistens im Grabbelkasten neben der Kasse beim Elektrohändler standen, nicht? Also richtig Schallplattenläden, die gab es damals natürlich noch nicht. Das war mein erster Job. Und den habe ich 2 Jahre gemacht und bekam dann einen Anruf, eine Einladung zu einem Gespräch bei der Philips in Hamburg. Und die suchten jetzt einen Labelmanager für Jazz, weil die sich vorgenommen hatten, sie wollten sich verstärkt um das Jazz-Repertoire bemühen, weil sie damals der Meinung waren, dass Jazz vielleicht die neue, wichtigste Popmusik international werden könnte. Eine Fehleinschätzung, wie wir heute wissen, für mich damals ein Glücksfall. Und so bekam ich meinen ersten Job als Labelmanager 1962 und fuhr dann zum ersten Mal nach Düsseldorf wiederum zum Amateurfestival, jetzt offiziell auf Firmenkosten, mit einem Auto und habe dort mein Philips for Jazz Repertoire vorgestellt. Und auf diesem Festival spielte Doldinger nicht mehr als Teilnehmer des Wettbewerbs, sondern er hatte seine eigene Band gegründet, hat das Lager gewechselt vom Amateur zum Berufsmusiker und trat mit dem Klaus Doldinger Quartett auf dem Jazzband Ball auf.
Und spielte auch nicht mehr Dixieland oder traditionellen Jazz, sondern Modern Jazz.
Und das hat mich wiederum so beeindruckt, dass ich spontan nach seinem Auftritt hinter die Bühne gegangen bin und habe mich vorgestellt und gesagt, ich bin Sigi Loch von Philips in Hamburg und wir müssen zusammen Platten machen. Das war sicherlich ein Anfall von Größenwahn, weil ich jetzt dazu natürlich in keinster Weise autorisiert war. Ich war gerade mal 6 Monate im Job. Aber das war meine erste persönliche Begegnung mit Klaus Doldinger.
Und ihr habt dann die Produktion auch gemacht, oder?
Ich bin dann zurückgefahren nach Hamburg und mein Problem bestand nun darin, meinen Boss zu überzeugen, dass es eine gute Idee wäre, auch einen deutschen Jazzmusiker unter Vertrag zu nehmen, wenn wir schon den Plan haben, Jazz in Deutschland wirklich populär zu machen. Und da zu dem Zeitpunkt gerade Stan Getz Nummer 1 war in den Charts in Amerika mit, ich weiß gar nicht mehr genau mit was, aber jedenfalls ein Bossa Nova, und sagte ich dem Chef, schauen Sie, und auch in Amerika, sogar in den Single-Charts zurzeit, ist ein Jazzmusiker und der spielt auch Tenorsaxophon.
Das war das Girl from Ipanema mit Stan Getz.
Ja, und daraufhin sagte er, ja gut, dann machen Sie das, aber es muss Bossa Nova sein. Woraufhin ich dann nach Düsseldorf fuhr und dem Klaus Doldinger sagen konnte, die gute Nachricht ist, wir können tatsächlich zusammen eine Platte aufnehmen, die für Sie vielleicht nicht ganz so gute Nachricht, es muss Bossa Nova sein. Davon hielt er zunächst mal gar nichts. Aber ich habe ihn dann davon überzeugen können, dass wenn wir diese erste Platte so machen, dann werden wir auch in der Lage sein, demnächst dann sein Quartett, so wie die Musik, die er spielte, auch sich darstellte, dann auf dem Album abzubilden. So war eigentlich die erste Aufnahme, die wir im Dezember 1962 gemacht haben, war eine EP, Bossa Nova. Die kam so gut an bei meinen Leuten, bei meinen Chefs und Abteilungsleitern, dass die dann sagten, ja, vielleicht sollte man mehr machen. Und da ich damals die Twen-Serie betreut habe, es gab das Magazin Twen, das erste Kultmagazin, Willi Fleckhaus war Chefredakteur und ich fuhr einmal im Monat nach Köln, um das neue Repertoire zu besprechen, weil mit jeder Ausgabe des Magazins erschien auch im Markt ein Album in der Twen-Serie, Philips Twen. Und dann habe ich dem meine Doldinger vorgespielt und gesagt, wäre doch was, vielleicht ein Album. Dann hat er tatsächlich an meinen Chef geschrieben, sie würden sich wünschen, dass in der Twen-Serie ein Album erscheinen würde mit Klaus Doldinger. Und so wurde ich dann reingerufen zu meinem Chef und sagte, naja, Herr Loch, also da mit dem Bossa Nova, wir müssen was Vernünftiges machen mit dem Doldinger. Und so bin ich dann in die Lage versetzt worden, kurz nachdem die EP aufgenommen war, der Anfang 1963, dann das erste Album mit Klaus Doldinger mit seinem Quartett aufzunehmen. Titel war Doldinger Jazz Made in Germany.
Klaus Doldinger mit Well You Needn von 1963, produziert von Sigi Loch, unserem Gast in SWR 2 zur Person. Sigi, was ist eine besondere Charaktereigenschaft von dir?
Ich glaube, die wichtigste Charaktereigenschaft ist, dass wenn ich mich auf irgendwas konzentriert habe und wenn ich etwas will, dass ich nicht so leicht aufgebe. Das heißt, ich habe im Laufe meines Lebens dann immer wieder beweisen können und dürfen, dass ich mich durchsetzen kann und dass ich auch durchaus vernünftige Ideen entwickelt habe hier und da, die dann letztlich auch erfolgreich wurden. Und insofern, glaube ich, ist das auch heute noch meine wichtigste Charaktereigenschaft.
Du wurdest ja dann Labelmanager, aber was macht eigentlich so ein Labelmanager?
Ja, das ist so wie ein Lektorat im Literaturverlag. Das heißt, bei mir landeten alle Jazzaufnahmen der ganzen Welt, die irgendwo im Firmenverband von Philips waren und die verschiedenen kleinen amerikanischen Labels, die sie dazu gekauft hatten, zum Beispiel Riverside, Pacific Jazz, VJ etc. etc. All diese Aufnahmen lagen nun bei mir quasi im Büro. Ich musste sie abhören, was ein großes Vergnügen war, und ich musste aber dann vorschlagen der Repertoirekommission in der Firma, welche Aufnahmen davon jetzt nach meiner Meinung für eine Veröffentlichung für den deutschen Markt geeignet waren. Nicht? Das war die Aufgabe des Labelmanagers, und wenn dann erstmal die Entscheidung fiel, ja, das wollen wir machen, dann wurde ich damit beauftragt, dafür zu sorgen, dass alle Marketingmaßnahmen, also erstmal die Herstellung, Materialbeschaffung, all das, was dazu gehört. Und wenn die Aufnahmen dann rauskamen, dann habe ich sie auch im Promotion-Bereich begleitet. So viel auch nach Düsseldorf zum Amateurfestival. Ich hatte den Slogan Philips for Jazz erfunden und habe dann Promotion gemacht für die Platten, die wir ja letztlich verkaufen wollten, denn das war ja der Sinn der Übung.
Der Jazz war ja eine Spur in deiner Arbeit als Labelmanager, aber dann kam noch hinzu eine zweite Spur, ungefähr zu dieser Zeit, 1962, 63. Wie kam das zustande, dein Interesse für Rock- und Popmusik?
Also es ist in jedem Fall meiner Neugier geschuldet, sondern zunächst einmal, also mein Einstieg in den Jazz war traditioneller Jazz. Sehr bald war ich auch bei Rhythm and Blues, habe auch sehr früh schon Rhythm and Blues Aufnahmen gehört von dem, also und auch Bluesnamen, also von dem Jazz-Label, sehr viele Dinge. Aber auch natürlich Sachen, frühe Rock-Aufnahmen, wenn man so will, von Little Richard zum Beispiel, aber auch Jerry Lee Lewis. Das sind Sachen, die für mich musikalisch durchaus alle zusammengehörten. Ich habe da keine Scheuklappen. Für mich war all diese Musik, basierte im Grunde auf dem Blues-Schema und basierte im Grunde darauf, dass eben mit großer Vitalität diese Musik gespielt wurde. In Hamburg 1963 war die Stadt gepflastert mit Plakaten. Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei. Am Freitag, den 13. eröffnet der Star Club. Und da waren dann eine ganze Reihe von Bands aufgeführt, die dort spielen werden zur Eröffnung. Und eine von diesen Bands waren die Beatles. Und in meiner Neugier bin ich da hingegangen und habe dann gedacht, na ja, also so weit weg ist die Musik von dem, was ich liebe, auch nicht. Denn zum Beispiel die Beatles spielten damals hauptsächlich Musik von Chuck Berry, wie meist alle Bands, die aus Liverpool und England dann in Hamburg im Star Club spielen, bis auf ein paar Deutsche, die auch dabei waren, die Rattles zum Beispiel. Und so ist mein Interesse geweckt worden für diese Art von Musik. Und obwohl ich eigentlich für Jazz zuständig war, habe ich dann meinem Chef vorgeschlagen, dass wir vielleicht auch diese Musik verfolgen sollten und im Star Club Aufnahmen machen sollten.
Wie hat der Chef reagiert?
Er war ja zunächst einmal so durchaus fasziniert, dass meine Doldinger Jazz Made in Germany, die Aufnahme, war das erste deutsche Jazzalbum, das weltweit vom Philips-Konzern überall in der Welt veröffentlicht wurde. Zwar nicht unter dem Titel Jazz Made in Germany, sondern die hieß dann einfach dann Dick Doldinger mit einem anderen Cover, aber dieselbe Platte. Das heißt, es war die erste internationale erfolgreiche Platte aus Deutschland kommend von einem Jazzmusiker. Dann hat der Chef gesagt, na ja, also wenn das ganz gut und nicht ganz falsch war, sagen wir mal, warum nicht? Und dann hat er mir gesagt, gut, können wir machen, darf aber nichts kosten. Und unter der Prämisse, dass auch ein Album entstehen wird, habe ich dann dort eine Woche lang aufgenommen mit dem Aufnahmeteam. Alles, was da gespielt hat, also die Beatles leider nicht mehr, die waren dazwischen weg, aber immerhin noch die Surgers, die zweite Band aus Liverpool, die dann den ersten Nummer-1-Hit haben sollten, nach den Beatles. Und so ist das entstanden. Und als dann 1964 Jerry Lee Lewis kam, der in doppelter Hinsicht für mich interessant war als Musiker. Erstens war er ein großer Star im Rockgeschäft, zweitens spielte er hervorragend Klavier, und zwar tatsächlich in der Boogie-Woogie-Tradition, die dann ja auch in der Rock'n'Roll und der Rhythm Blues Musik eine große Rolle spielen sollten. Und so haben wir Jerry Lee Lewis aufgenommen im Rahmen meiner Star Club Produktion.
I got a woman mean as she could be. So Jerry, if I got a woman mean as she can be, sometimes I think she's almost mean as me. Yeah. Well, I drank a little coffee and I drank a little tea, but Jerry, Jerry, here's the thing I'm gonna make about.
Jerry Lee Lewis live im Hamburger Star Club 1964. Produziert wurde dieser Live-Mitschnitt von unserem Studiogast Sigi Loch. Sigi, kannst du uns einige Geschichten aus dem Star Club sicher auch erzählen? Da ging es sicher ganz schön ab.
Rhythm and Blues hat mich von Anfang an begeistert, eben weil es vom Blues kam, eben weil es ganz dicht auch bei der Musik von Bichet war, eben weil es auch ganz dicht bei der Musik von meinem Freund Doldinger war, so dass ich sehr bald auch so den Ruf bekam in der Branche, in der vor allen Dingen in der doch sehr, teilweise zumindest sehr engstirnigen Jazzwelt, bekam ich so den Ruf eines Jazzverräters, weil ich Musiker wie Doldinger dazu verführt habe, auch im Star Club aufzutreten, was natürlich, oh, das macht man ja nicht. Es war übrigens der erste Auftritt von Ray Charles in Deutschland, war auch im Star Club, weil zu dem Zeitpunkt damals kein Veranstalter in Deutschland, auch nicht Lippmann und Rau in Frankfurt, sich getraut haben, dieses Orchester rüberzuholen, das übrigens hochkarätig mit Jazzmusikern besetzt war. Und es kostete $70,000, eine unvorstellbare Summe Geld. Und der Weiße, der vom Star Club, hat gesagt, ich leiste mir das. Und hat tatsächlich das Ray Charles Orchester im Star Club in Hamburg spielen lassen. Also das war natürlich für uns ein unglaubliches Erlebnis, was relativ parallel lief zu einer anderen Entwicklung, weil nämlich auch 1962 das American Folk Blues Festival, zusammengestellt von Lippmann und Rau in Zusammenarbeit mit unserem damaligen Jazzpapst Joachim Ernst Behrendt, kamen ja diese amerikanischen Bluesmusiker nach Europa. Aber die spielten nicht etwa in Clubs, sondern eben auf Konzertbühnen. Und ich habe das Konzert 62 in Hamburg gehört und war so begeistert, dass ich mich dann beworben habe, ab 63 American Folk Blues Festival auch die Produktion zu machen.
Wie war dieses Konzept dieses Festivals?
Es war halt so, dass Horst Lippmann in Amerika war und auf Spurensuche gegangen ist, wie viele von den großen Bluesmusikern, die man noch kannte, noch lebten und inwiefern es neue Musiker gab. Und so wurde Jahr für Jahr eben diese Tour zusammengestellt. Übrigens der Gleiche, also in London zum Beispiel war ja dann das sogar in der Royal Albert Hall das Konzert und diese junge Rock'n'Roll-Musikergeneration von Mick Jagger über Eric Clapton und wie sie alle heißen, saßen da in der ersten Reihe und haben ihre Idole, die Bluesmusiker, die Rhythm and Bluesmusiker aus Chicago hauptsächlich, da gehört zum ersten Mal. Das hat einen enorm wichtigen Einfluss gehabt, diese Serie, auf die Entwicklung der Rockmusik in Europa.
Und du hast dann diese Plattenserie des American Folk and Blues Festivals betreut, ist es richtig?
Ja, die ersten beiden Aufnahmen sind live entstanden, die erste in Bremen in der Glocke und die zweite übrigens in Ost-Berlin im Friedrichstadtpalast. Und die dritte war dann, das war dann eine Studioproduktion, da habe ich die Musiker nach dem Konzert alle ins Harburger Studio in der Nähe von Hamburg gekarrt und wir haben dann die ganze Nacht aufgenommen und so eben unter anderem auch diese, wie ich meine, sehr tolle Aufnahme von Johnny Hooker Delamay,
die wir jetzt gleich hören werden. Kurze Frage noch, Blues, was spricht dich da an? Was ist besonders, was ist die Essenz dieser Musik für dich?
Ja, ist die Seele, die mich anspricht, nicht? Die diese Musik verkörpert. Mehr als alles andere im Jazz ist der Blues die Seele dieser Musik. Und das ist das, was mich bis heute immer wieder aufs Neue fasziniert.
Delamay mit John Lee Hooker. SWR 2 zur Person, bei uns zu Gast Sigi Loch, der Plattenproduzent, der diese Aufnahme auch produziert hat. Damals, das war glaube ich 1965, wie war das? Dein Wunsch, ein Jazzlabel ins Leben zu rufen, existierte der damals noch?
Der Wunsch, ein eigenes Jazzlabel zu gründen, wurde sozusagen von Jahr zu Jahr größer. Je mehr ich Einblick bekam in die Produktionsmethoden und je mehr ich die Chance hatte, mit wunderbaren Musikern zusammenzuarbeiten, umso mehr entstand jetzt die Idee, mich selbstständig zu machen und getreu meinen Vorbildern Francis Wolff und Alfred Lion, den Gründern von Blue Note, eben mein eigenes Jazzlabel zu gründen. 1966 habe ich aufgehört bei Philips und bin dann von Hamburg umgezogen nach München, weil ich der Meinung war, in München ist eigentlich das Zentrum des Jazz. So ging ich nach München, um dort mein eigenes Label zu gründen. Bekam dann eine Einladung von einem mir damals unbekannten Menschen aus Los Angeles, nämlich den Eigentümer von Liberty Records. So wurde ich in die Lage versetzt, zum ersten Mal nach Amerika zu fliegen, nach Los Angeles, und habe dann mir angehört, was die mir anzubieten hatte. Die suchten einen Produzenten, der neben den amerikanischen Popaufnahmen, die sie haben, eben auch aktuelle europäische Popmusik produziert. Und durch meine Starclub-Aktivitäten sind die auf mich aufmerksam geworden, nicht wegen meiner Jazzproduktion. Und als er mir das dann erzählte, sagte ich, ja, das ist alles sehr schön, aber eigentlich will ich was ganz anderes. Ich möchte mein eigenes Jazzlabel gründen. Und dann sagt er, Jazz? Ich sage, ja, Jazz. Dann sagt er, do you know Blue Note? Ich sage, yes, that's why I want to do it. Und dann sagt er, I just bought it. Das heißt, er hatte gerade das Blue Note Label gekauft und sagte mir auf dem Rückweg nach Europa, flieg doch über New York, mach dort Station und lern die kennen. Und so bin ich tatsächlich 66 in New York gewesen und habe dort tatsächlich die Blue Note Eigentümer noch persönlich kennengelernt.
Francis Wolff und Alfred Lion, zwei jüdische Exilanten, die vor den Nazis geflohen sind und in New York diese legendäre Jazzplattenfirma Blue Note aufgebaut haben.
Das war 1939, übrigens mit Boogie Woogie und Sidney Bechet, ihre ersten Künstler. Und das war natürlich für mich ein Schlüsselerlebnis. Und ich habe mich vor allen Dingen dann mit dem Francis Wolff angefreundet. Das hat mich dann bewogen, tatsächlich meine Idee, mein eigenes Label zu gründen, 1966, das zurückzustellen und erstmal den Job anzunehmen, Liberty-Geschäftsführer zu werden und damit eben auch die Blue Note-Platten in Deutschland zu vertreiben. Und flog zurück nach Europa, um zunächst einmal für den Al Bennett, den Chef und Eigentümer von Liberty, zu versuchen, einen Lizenzdeal zu bekommen für seine hochgestochenen Pläne einer europäischen Organisation. Das ist mir nicht gelungen. Er kam dann nach München und ich habe ihm dann erklärt, dass wir niemanden finden konnten, der seinen Vorstellungen einer Zusammenarbeit entspricht. Und dann guckt er mich an und sagt, Siggi, I want to have my own label in Germany and you're gonna run it. Und machte dann die Zeitung auf, die er mitgebracht hatte aus London. Und auf dem Tisch im Hotel im Bayerischen Hof in München lagen 100.000 Pfund in Cash. Das war 1.140.000 D-Mark, die er schwarz aus London ausgeführt und in Deutschland eingeführt hatte. Und das Geld, sagte er, das ist das Startkapital für Liberty. Und you're gonna be the managing director. Und ich wurde Geschäftsführer mit 26 Jahren und habe meine Pläne eines eigenen Jazzlabels zunächst mal zurückgestellt. Allerdings, der erste Künstler, der bei Liberty unter Vertrag genommen wurde, war Klaus Doldinger.
Sie gehen nochmal ganz kurz zurück zu Al Bennett. Er war leidenschaftlicher Spieler. Wie war das mit der Geldübergabe damals?
Er hat, wo immer er auf der Welt zu Gast war und auch in Amerika selbst, hat er eben alle Casinos besucht, deren er habhaft werden konnte, und hatte in der Nacht vor dem Besuch in München, dieses legendäre Gespräch, hat er im Curzon Club gespielt, Crab Table, das war so ein leidenschaftliches Spiel. Und da hat er tatsächlich in der Nacht 100.000 Pfund gewonnen. Und zu dem Zeitpunkt haben sie dann gesagt, aus, Feierabend. Und genau dieses Geld hat er dann zusammen mit seinen beiden Begleitern in Zeitungen durch den Zoll geschmuggelt. Erstmal in London und dann auch noch in München.
Und das war dann das Startkapital für das Label, das du betreuen solltest, Liberty Records.
Ich wurde dann zwangsverpflichtet, kann man sagen, Geschäftsführer zu werden. Ich war natürlich eigentlich ja nur darauf versessen, ein eigenes Jazzlabel zu gründen. Jetzt auf einmal war ich Gründungsgeschäftsführer eines nicht unbedeutenden amerikanischen Unternehmens, das seine erste Dependance in Europa aufmachte. Und obwohl alle mir auch wohlgesonnenen Freunde und Bekannten mir sagten, hör mal Sigi, du kannst dir eine Menge zutrauen, aber du bist ja eigentlich nur qualifiziert über deine Leidenschaft zur Musik, über Jazz, inzwischen auch Rock'n'Roll, aber eine Firma zu leiten, aufzubauen und sich zu behaupten in diesem Markt, den man allgemein als ein Haifischbecken bezeichnete, das ist doch vielleicht ein bisschen zu viel. Aber ich habe keine Angst gehabt und mir gesagt, wenn der mir das zutraut, dann kann ich es vielleicht auch. Und dann werde ich es versuchen. Und wenn ich es nicht kann und scheitere, dann bin ich vielleicht 28. Dann kann ich immer noch mein Jazzlabel gründen.
Und was hat der Labelmanager für Liberty Records dann gemacht?
Ja, ich durfte ja zunächst als Geschäftsführer frei entscheiden, was ich mache. Ich konnte also meine Jazzleidenschaft weiter verfolgen. Natürlich war die eigentliche Herausforderung für mich, eben kein Jazz oder kein Rock'n'Roll zu produzieren, denn das haben die Amerikaner ja selber gehabt. Ich hatte Blue Note, die hatten auch Pacific Jazz, also im Grunde gab es keinen Grund für die Amerikaner, mich noch in Europa Jazz produzieren zu lassen, sondern sie wollten erfolgreiche Pop-Produktionen haben, um ihr Portfolio an Repertoire in Europa abzurunden durch europäische Produktionen. Und da ging es auch um die Frage, eine Sängerin oder einen Sänger zu finden, der in der deutschen Sprache den deutsch sprechenden Markt anspricht. Und natürlich war ja damals die Schlagerszene, das war halt nicht viel anders als heute. In jedem Fall war es nichts, was mich in irgendeiner Form interessiert hat. Das hat ja auch dazu geführt, als ich dann Liberty-Chef wurde und ich interviewt wurde und sage, ich möchte auch deutschsprachige Produktionen machen, aber nicht das, was zurzeit hier en vogue ist. Und ich bekam dann auch in der Zeitung eine Hymne, die hieß »Ich schlag die Schnulze K.O.«
Was hat dieses Bild bzw. dieser Artikel dann ausgelöst?
Also er hat zweierlei ausgelöst. Erstens war ich über Nacht die Hassfigur der gesamten deutschen Schlagerszene. Aber es hat auch dazu geführt, dass eine junge Berliner Sängerin mir eine Kassette schickte mit Aufnahmen, die sie hier gemacht hatte. Ich hatte sie übrigens vorher schon mal kennengelernt auf der Burg Waldeck bei dem Folklore-Festival. Und sie erinnerte sich daran und sagt, du, wenn du die Schnulze K.O. schlagen willst, ich habe vor, eine andere Form von deutschem Liedgut zu fördern. Und ich dachte, vielleicht kann man eben doch auch deutsche Lieder aufnehmen, eher in der Tradition des französischen Chansons als in der Tradition des deutschen Schlagers. Ihr Name war Katja Witkewitsch. So haben wir uns kennengelernt und wir haben dann entschieden, dass wir eine Platte zusammen machen. Und ich habe dann aber entschieden, hör mal, Katja Witkewitsch, das wird nicht. Wir müssen uns schon einen anderen Namen ausdenken. Und sie wohnte damals in der Eppensteinstraße in Berlin. Und als ich dann sie besuchte und sage, Eppenstein erinnert mich an Brian Epstein. Warum nicht Katja Epstein? Daraufhin sagt sie, naja, also wenn nicht mit P, dann können wir es ja mal versuchen. So wurde also aus Katja Witkewitsch wurde Katja Epstein. Und der Titel, den ich wirklich sehr gerne immer noch höre, ist eben die deutsche Version von A House is Not a Home von Burt Bacharach und Hal David. Ein Haus ist kein Zuhause.
Ein Stuhl bleibt doch ein Stuhl, auch wenn niemand darauf sitzen will. Doch ein Stuhl ist nicht ein Haus und ein Haus ist kein Zuhaus, wenn dort keiner ist, der mit dir lacht und der dir sagt, Liebling, gute bleib doch ein Tisch, auch wenn niemals etwas steht darauf.
Katja Epstein mit Ein Haus ist kein Zuhause. Sigi, war dieser Versuch, sowas wie einen deutschen Chanson zu etablieren, von Erfolg gekrönt?
Ja, ich hatte eine Menge Mitstreiter. Auch das Twen-Magazin hat dieses Album als Twen-Album akzeptiert. Wir haben die Platten produziert, wir haben die Fernsehsendung gehabt, aber wir hatten keinen Erfolg. Das Publikum hat unsere Leidenschaft für das, was wir gerne realisiert hätten, nicht mitgetragen. Und ihr Lebensgefährte Christian Bruhn hatte dann ein Einsehen mit ihr und hat dann 1970 gesagt, so, jetzt nehme ich das mal in die Hand, und hat dann für sie Wunder gibt es immer wieder geschrieben. Sie ging damit zum Eurovisionsfestival nach Rotterdam. Als erste Deutsche hat sie dort einen der ersten Preise, nämlich den dritten Preis, gewonnen, und ihre Karriere bekam dann einen Höhenflug ab 1970. Das ist das Jahr, in dem ich dann auch weggegangen bin von Liberty. Wiederum eigentlich, um mein Label Act zu gründen. Aber auch das kam letztlich zu dem Zeitpunkt nicht zustande, weil es dann einen amerikanischen, wieder einen amerikanischen, diesmal aber einen Jazzproduzenten gab, nämlich Nesri Ertegin, der mich besuchte und sagte, er hätte den Job übernommen, für Warner die internationale Gesellschaft aufzubauen, und sucht für Deutschland einen Partner und mich dann gebeten hat, diesen Job zu übernehmen. Das Angebot an Musik, das damals bei, damals hieß es noch Wea, Warner, Elektra, Atlantic, die drei Labels, und er war ja bei Atlantic der Hausproduzent für Jazz, aber die hatten eben auch schon die Spitzen des englischen Rock'n'Roll unter Vertrag. Und die Band, die mich am allermeisten fasziniert hat und übrigens bis heute noch nach meiner Meinung vielleicht sogar die beste Rock'n'Roll-Band aller Zeiten war, ist Led Zeppelin. Und in dem Jahr, in dem ich mich entschieden habe, bei Liberty wegzugehen, meinen Plan, Act zu gründen, nochmal wieder zu verschieben und mit Nesri Ertegin zusammenzuarbeiten, in dem Jahr entstand Whole Lotta Love von Led Zeppelin. Ich hatte ja auch das Glück, diese Band sehr oft live zu hören später, nicht? Zum Beispiel der Graham Bonham, der Schlagzeuger, ist einer der größten Drummer aller Zeiten gewesen. Das ist, selbst, ich meine, heute noch, selbst große Jazz-Drummer, nicht, haben gesagt, hey, Bonham war ein Genie. Die Band waren, das waren vier Genies, die da zusammengespielt haben.
Wenn man dich aus dem Schlaf holen würde und fragen würde, was der Kern deiner Interessen und Neigungen ist, was würdest du da antworten?
Es ist und bleibt die Musik, die für mich überhaupt mein ganzes Leben bestimmt hat. Und der zweite wichtige Antrieb, den ich habe, ist, Talente zu entdecken und Talenten und Musikern, von denen ich glaube, dass sie große Talente sind, zu verhelfen, Erfolg zu haben. Und das ist eben immer meine Aufgabe gewesen, von Anfang an. Ich habe mit Doldinger beginnend einen Musiker gefunden, der es verdient hat, gefördert zu werden und der das Talent hat, Großes zu erreichen in seinem Leben als Künstler. Und es ging immer weiter, eben natürlich auch die jetzt bisher genannten Epstein, Volker Kriegel, Jean-Luc Ponty und noch viele mehr. Die habe ich entdeckt und die habe ich gefördert. Und das ist bis heute der Kern meiner Aufgabe als Beruf, als Berufung. Ich gehe ja sehr emotional an diese Geschichten ran. Gelegentlich hält man mich ja auch für einen Triebtäter. Ich finde das gar nicht so eine schlechte Umschreibung, weil wenn ich mich für irgendwas einsetze, dann tatsächlich mit Haut und Haaren und gebe nicht so leicht auf.
Du hast Bands wie Can und Amandül entdeckt und gefördert, Schlagerstars, Jürgen Drees, Ein Bett im Kornfeld, Bands der neuen deutschen Welle wie Ideal zum Erfolg geführt. Kurzum, du warst in einer Zeit Label Executive, als die Musikindustrie so richtig abhob, also Millionen Umsätze machte. Was für eine Szene war das und was für ein Leben hast du damals geführt?
Rock'n'Roll wurde ja sozusagen der Treibriemen für die weltweite Jugendbewegung. Beginnend in den 60er Jahren gehen wir zurück. Summer of Love, San Francisco. Dann natürlich das berühmte Woodstock. Der Erfolg der Schallplattenindustrie weltweit geht Hand in Hand mit der Entwicklung dieser Jugendbewegung. Dadurch wurde die Musik, die dort produziert wurde, von diesen Bands auf der ganzen Welt von allen Jugendlichen gehört. Heute gibt es das in der Form gar nicht mehr. Aber das war eine wahnsinnige Bewegung. Und in meiner Funktion als Chef von Warner, damals noch Wea, konnte ich natürlich gar nicht mehr selbst produzieren. Ich habe zwar gelegentlich mal so Lieblingsthemen wie Twin House von Coryell Katrin gemacht oder Doldinger Jubilee, aber ansonsten war ich halt Manager und war verantwortlich für über 100 Mitarbeiter und für einige Millionen Umsatz. Insofern war das dann keine, in Anführungsstrichen, kreative Tätigkeit mehr. Trotzdem habe ich den einen oder anderen Künstler in dieser Arbeit noch entdecken können. Miles Müller-Westernhagen. Aber es war eine völlig andere Form von Arbeit, die ich da zu leisten hatte, die dann eben sein jähes Ende fand, als mein Chef, väterlicher Freund und Mentor Nesri Oettingen seinen Chefsessel verlassen musste, aus Altersgründen. Und ich dann entschieden habe, das ist für mich der Augenblick, dass ich auch gehe, denn ich hatte alles erreicht, was man als Konzernmanager erreichen konnte, als Präsident von Warner Europe in London. Ich war nicht mal 50 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Ich wusste, dass ich ab sofort dann nur noch meinen Job verteidigen müsste gegen all die, die gerne auf meinem Sessel gesessen hätten, und habe dann entschieden, aufzuhören, und habe dann entschieden, nach der langen, langen Wartezeit endlich mein eigenes Label Act zu gründen.
Led Zeppelin mit Whole Lotta Love. SWR 2, Sie hören die Sendung Zur Person. Heute bei uns zu Gast der Plattenproduzent Sigi Loch. Sigi, du hast 1987 als Europachef von Warner aufgehört. Wie ging es dann weiter?
Nesri Oettingen musste aus Altersgründen 1987 zurücktreten. Und das war für mich die Gelegenheit und auch die richtige Gelegenheit, wie sich herausgestellt im Nachhinein, zu sagen, ich habe eine unglaublich tolle Zeit erleben dürfen, zusammen mit ihm in diesem Konzern. Niemals vorher oder nachher haben junge Leute mit so viel Enthusiasmus und mit so viel Freiraum ihren Job machen dürfen in der Musikindustrie. Das war für mich der Schlusspunkt, und es war für mich die Entscheidung, jetzt mein eigenes Label zu gründen. Endlich, nach all den Jahren, nämlich ACT.
Aber es war, glaube ich, nicht ein reines Jazz-Label, ist es richtig?
Also zunächst einmal, ich lebte ja in London, zwei meiner sehr guten Freunde, eine Freundin war Annette Humpe, die Leadsängerin von Ideal, die inzwischen ja als Produzentin tätig war, und Jim Rakete, der eben zwar einer der besten und berühmtesten Fotografen war und immer noch ist, hat aber immer auch ein Faible für Musik. Und er wollte eigentlich damals aussteigen als Fotograf und wollte sich ganz dem Musikbusiness widmen. Beide haben mir angeboten, wenn du dich selbstständig machst, dann würden wir gern dabei sein. Ich habe das gut überlegt und hatte damals ein Angebot von Universal, die gesagt haben, wenn ihr eine Firma zusammen macht, dann wollen wir das haben als Vertriebsfirma. Und wir sind bereit, das zu finanzieren. Und da ich auch Kaufmann bin, habe ich gedacht, wenn ich also mein Label und eine Firma gründen kann, ohne selbst ins finanzielle Risiko zu gehen, dann mache ich das. War ein Fehler. Wir haben es gemacht, wir haben begonnen. Hier in Berlin übrigens wurde die Firma gegründet, 88. Ich lebte noch weiter in London, und die haben erstmal begonnen, populäre Musik zu produzieren, also wenn man so will, Avantgarde, Rock. Und ich wollte dann von London aus mein Jazz-Label betreiben. Das hat sich alles dann als Irrweg herausgestellt. Zwei Jahre später habe ich erstmal alles wieder auf Null zurückgefahren. Wir haben die Partnerschaft aufgelöst. Ich habe ein Jahr Pause gemacht, und 1992 habe ich das getan, was ich eigentlich immer von Anfang an wollte, nämlich alleine, nur auf mich gestellt, entsprechend meinen eigenen Wünschen und Vorstellungen und entsprechend meinen eigenen finanziellen Möglichkeiten, ein Label zu gründen, wo mir niemand mehr hineinredet, Kein Partner, keine Vertriebspartner, keine Investoren, keine Bank, nichts.
Da schlummerte ein ganz spezieller Traum, auch musikalischer Art, in deinem Kopf. Mit was für einem Projekt wolltest du eigentlich starten?
Eine der wichtigsten Aufnahmen, die ich in meiner Leidenschaft als Jazz-Sammler gehört und gesammelt habe, war damals Sketches of Spain. Diese Platte hat auch dazu beigetragen, dass ich überhaupt meinen ersten Job bekam als Labelmanager.
Sketches of Spain von Miles Davis zusammen mit dem Orchester von Gil Evans.
Und diese Platte hat schon damals eine wichtige Rolle gespielt für meinen ersten wichtigen Job. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich jetzt wieder als Jazzproduzent tätig werde für mein eigenes Label, dann möchte ich da anknüpfen. Insofern war für mich klar, das Erste, was ich machen möchte, ist ein Update dieser Idee Sketches of Spain, die ja im Original zwar, wenn man so will, musikalische Anleihen genommen hat beim Flamenco, aber letztlich war es eine amerikanische Jazzproduktion. Ich habe noch 1989 zum ersten Mal, als ich die Idee hatte, eine neue Version von Sketches of Spain sozusagen zu machen, mit Gil Evans gesprochen, der lebte ja noch und er hatte die Idee, fand sie toll, dass man das jetzt sozusagen mit amerikanischen und europäischen Musikern zusammen macht, aber er ist dann ja leider gestorben. Und ich habe dann beim WDR den Wolfgang Hirschmann kennengelernt und dann habe ich das erzählt, was ich davor hatte und was ich so gerne machen würde und der Meinung war, dass es wahrscheinlich nicht geht, weil Gil Evans lebt nicht mehr und wer kann schon sowas? Und dann sagte er, du, ich kenne jemanden, der das vielleicht kann. Sein Name ist Vince Mendoza. Ich hatte den Namen vorher nie gehört und er war auch zu dem Zeitpunkt eigentlich völlig unbekannt. Aber Hirschmann kannte ihn und ich habe gedacht, Mendoza, der spricht vielleicht sogar Spanisch, vielleicht weiß er was über Flamenco. Habe ihn dann angerufen und dann sagte mir nur, first of all, ich spreche kein Spanisch, weil ich hab mexikanische Familienwurzeln, aber ich bin Amerikaner, ich spreche nur Englisch und außerdem ein ganzes Album zu machen, Flamenco, basierend auf 3 Akkorden. Ich glaube, das ist keine Herausforderung, was mich dann dazu bewegte. Das heißt, du hast keine Ahnung, was Flamenco eigentlich ist und habe ihn eingeladen, nach Europa zu kommen. Wir sind zusammen nach Spanien gefahren. Wir haben zusammen Flamenco-Joints besucht. Wir haben mit Musikern gesprochen, auch mit Paco de Lucía, der aus vielen Gründen das da nicht machen wollte. Und so ist das Jazzpania-Projekt entstanden. Ohne die Unterstützung des WDR, ohne die Unterstützung der spanischen Autorengesellschaft Sky hätten wir das nie stemmen können, weil das war ein sehr teures Projekt. Es war die erste Act-Produktion, die 1992 entstanden ist. Und das war auch eine glückliche Fügung. Das war nicht nur musikalisch, glaube ich, bis heute kann man das sagen, ein großer Wurf, sondern es war auch ein kommerzieller Erfolg, soweit, dass sie sogar für den Grammy nominiert wurde.
Und zwar nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Und das für eine erste Produktion eines Plattenlabels, des Plattenlabels Act, gegründet von Sigi Loch. Was für ein Start. Und wir hören aus dieser CD jetzt den Titel Tangos. Vince Mendoza und die WDR Big Band mit Tangos. SWR2 zur Person. Zu Gast bei uns der Plattenproduzent Sigi Loch, der 1992 mit Act ein Jazz-Label gegründet hat. Was ist die Label-Philosophie von dir? Was sind deine Ziele? Was sind deine Ideale? Wie möchtest du als Produzent werden?
Meine Leidenschaft zum Jazz, die ja, wie gesagt, sehr früh begann und mein ganzes Leben geprägt hat, ist auch geprägt von dem Wunsch, dass ich möchte, dass diese Musik lebendig bleibt. Und lebendig bleibt sie ja eigentlich nur, wenn die Protagonisten sich daran erinnern, dass sie immer und alle immer auf den Schultern ihrer Vorgänger stehen und dass vor allen Dingen diese Musik gemacht wird für Menschen, die sie auch hören sollen. Und meine Arbeit mit dem Label und mein Wunsch ist es, dafür zu sorgen, dass der Faden nicht abreißt zwischen den Künstlern, die diese Musik spielen, und dem Publikum, das es hört. Und ich meine, dass Spaß durchaus seinen Platz haben sollte, dass man auch mit Vergnügen diese Musik hören sollte. Insofern habe ich mir vorgenommen, nur Künstler zu produzieren, mit denen ich Nummer eins eine persönliche Beziehung aufbauen kann. Deswegen primär sind es europäische Künstler, die ich pflege. Und zum anderen eine Musik zu spielen, die ich mag. Das heißt, ich erlaube mir den Luxus, nur Dinge zu produzieren und nur Platten zu machen, die ich im Zweifel mir auch selber gekauft hätte. Das heißt, es ist eine sehr persönliche Sichtweise. Ich verlange von niemandem sonst auf der Welt, dass er diese Sichtweise teilt. Aber in meiner Arbeit als Produzent oder als Labelinhaber verfolge ich eben nur genau diese Philosophie.
Du hast mehrere bekannte Künstler, europäische Künstler aufgebaut mit deinem Label. Stichwort Nils Landgren, Esbjørn Svensson, Dieter Ilk. Es gibt noch viel, viel mehr zu nennen.
Michael Wolny vor allen Dingen.
Wie bist du in Kontakt mit diesen Künstlern gekommen?
Die Voraussetzung, um neue Künstler zu entdecken und nicht nur zu Festivals zu gehen, wo bereits etablierte Künstler spielen, was ich auch gern mache, zu meinem persönlichen Vergnügen. Aber als Labelchef muss ich dorthin gehen, wo ich eine Chance habe, neue Talente zu hören. Und eine dieser Chancen ergaben sich bei der Jazz Baltica 1994. Dort war ich zum ersten Mal auf diesem Festival und hörte eine Band aus Schweden, Nils Landgren Unit. Und das war eine reine Funkband mit Maceo Parker als Gast. Und es gehörte überhaupt nicht zu meinen Plänen, jetzt eine Art von Blue-Eyed Funk aufzunehmen. Funkmusik ist eigentlich bis heute noch eine rein amerikanische Musik. Aber diese Band hatte eine solche Power. Und irgendwie war es vielleicht ganz ähnlich wie bei Sidney Bechet 1955, dass diese Künstlerpersönlichkeit mich so überzeugt hat, dass ich gesagt habe, den muss ich kennenlernen, mit dem möchte ich zusammenarbeiten. Und er war Gott sei Dank vertragsfrei. Und dann habe ich mit ihm beschlossen, dass wir zusammenarbeiten wollen. Ich habe ihm erstmal gesagt, du musst die Band umbenennen in The Funk Unit, damit die Leute wissen, was es ist. Weil sonst bei Nils Landgren Unit weiß man überhaupt nicht, was es ist. Aber Funk Unit ist zumindest klar, um welche Art von Musik es sich handelt. Gegen seinen anfänglichen Widerstand haben wir das dann auch gemacht. Und so entstand die Zusammenarbeit. Und 1995 entstand die erste Produktion, Neuproduktion von Nils Landgren, Funk Unit für ACT. Und damals mit dem unbekannten, wunderbaren Keyboarder Esbjørn Svensson.
Nils Landgren mit Walk Tall. In SWR 2 zur Person zu Gast Sigi Loch, der Plattenproduzent. Sigi, du wirst oft als Musikbesessener beschrieben. Gibt es noch andere Leidenschaften und Passionen in deinem Leben?
Die zweite Leidenschaft in meinem Leben ist die bildende Kunst. Aber das habe ich mir tatsächlich bis zum heutigen Tage als Privatvergnügen aufgehoben. Ich habe professionell damit eigentlich nur insofern zu tun, als ich, was die Plattengestaltung meiner Cover angeht, für die Veröffentlichung bei ACT, Meistens sind es Motive von Werken zeitgenössischer Kunst, teilweise von Werken, die in meiner Sammlung sind. Aber das ist etwas, was ich ja auch mit großer Leidenschaft weiter verfolge. Ich versuche, so viele Museen zu besuchen, so viele Ausstellungen zu besuchen, so viele Kunstmärkte zu besuchen, wie nur möglich. Aber eben nicht mit irgendeinem wie immer gearteten kommerziellen Interesse, sondern einfach nur wirklich aus Interesse an der Kunst. Mein erstes Ölbild, das ich mir leisten konnte, war halt der Richter. Und nicht ahnend, dass das heute der vielleicht wichtigste zeitgenössische Maler überhaupt ist. Aber ich habe auch durchaus frühe Arbeiten von Baselitzka gesammelt, aber auch amerikanische Künstler zum Teil. Also es geht schon ziemlich quer durch die Geschichte der zeitgenössischen Kunst. Bis heute gibt es eben auch noch wieder da vieles zu entdecken und das mache ich sehr gerne und ja, mit großem Spaß.
Was muss ein Jazzplattenproduzent können?
Tja, da müssen Sie andere fragen. Nein, ich komme aus einer Zeit, wo ich ja, da ich kein Musiker bin, dieses Business, wenn man so will, das Geschäft nicht gelernt habe. Ich habe auch das Learning by Doing gemacht, indem ich eben einen Künstler entdeckt habe und den wollte ich halt produzieren. Dann habe ich auch produziert und habe die Aufgabe insofern wahrgenommen, als ich den Künstler gefunden habe, ihm die optimalen Produktionsmöglichkeiten beschafft habe in Form von Studio, finanziellen Mitteln, Tonmeister, die Gelder, die man braucht, um das zu realisieren, um nachher das Ergebnis dessen, was da ist, auch erfolgreich zu vermarkten. Das ist meine Funktion als Produzent in meiner Rolle. Aber im herkömmlichen heutigen Sinne ist es eine ganz andere Rolle. Im herkömmlichen Sinne sind heute eigentlich das, was man früher musikalische Leiter einer Produktion nannte, Musical Directors im Englischen, das sind heute die Produzenten. In dem Sinne würde ich mich gar nicht mehr vergleichen mit Leuten, die die Funktion eines Produzenten im modernen Sinne ausführen.
Du hast einen legendären schwedischen Pianisten mit aufgebaut, international bekannt gemacht, der mit der Band EST die Welt der Piano-Trios wirklich auch revolutioniert hat. Esbjörn Svensson. Wie war die Zusammenarbeit mit Esbjörn Svensson und kannst du die Entwicklung dieses Piano-Trios, bei der ACT ja ganz entscheidend geholfen hat, wie würdest du das beschreiben?
Ja, Esbjörn Svensson kam zum ersten Mal in meinen Fokus, als Nils Landgren ihn mit nach Hamburg brachte 1995 für die Produktion von The Painted Blue und dem Titel, den wir gerade gehört haben, Walk Tall. Nach dem ersten Hören war mir klar, dass es sich hier um ein in jeder Beziehung außergewöhnliches Talent handelt. Nur, der Esbjörn hatte bereits sein Trio zu dem Zeitpunkt. Er hatte auch bereits in Schweden einen gewissen Erfolg und er hatte auch einen Plattenvertrag mit einer dortigen Firma. Und er wollte dann gerne zu ACT, weil er hat gesehen, was ich für Nils Landgren zu tun in der Lage war. Und er war eigentlich nur in Schweden bekannt und außerhalb von Schwedens wurden seine Platten nicht mal veröffentlicht. Und meine Meinung war, und das hat sich dann allerdings geändert, dass ich nicht Dienstleister sein will für ein anderes Label, um dann nur Aufnahmen zu vermarkten, aber nichts in irgendeiner Form beteiligt zu sein am Entstehungsprozess dieser Aufnahmen. Dann hat man gesagt, du, das geht leider so nicht. Ich habe dann zwar zwei Alben mit ihm produziert, mit Nils Landgren zusammen im Duo, sehr schöne Aufnahmen. Mit diesen Aufnahmen war er auch auf Tour in Deutschland. Das war sozusagen seine Introduktion in den deutschen Markt außerhalb von Schwedens. Aber dann schickte er mir 1999 die Aufnahme seines fünften Albums, glaube ich, war es, Dodge the Dodo, also das Album heißt From Gagarin's Point of View. Und als ich das gehört habe, war ich der Meinung, eine der besten Jazzaufnahmen gehört zu haben, die ich überhaupt in meinem Leben je hören durfte. Und dann habe ich dann entschieden, keine Politik mehr, ich muss dieses Trio unter Vertrag nehmen und bin dann nach Schweden gefahren und habe mit dem dortigen Label einen Deal gemacht, was mich in die Lage versetzte, dann EST außerhalb von Skandinavien zu vermarkten. Das heißt, ich habe mit dem eigentlichen Produktionsprozess von EST gar nichts zu tun gehabt. Der hat sich selbst produziert, der Esbjörn. Ich habe diese Aufnahmen zwar in Montreux und ein paar andere gemacht, aber im Wesentlichen war Esbjörn derjenige, der alles gemacht hat. Er hat die Musik geschrieben, es war seine Band, er hat es produziert und er hat es natürlich auch, wie man weiß, unfassbar erfolgreich auf der Bühne reproduziert. Für mich vielleicht die wichtigste Entdeckung überhaupt, an die ich mich erinnern kann.
Die Band EST mit dem schwedischen Pianisten Esbjörn Svensson, Dodge the Dodo. SWR 2 zur Person, bei uns zu Gast, der Plattenproduzent Sigi Loch. Sigi, was war der schrecklichste Moment in deinem Leben?
Tja, das war 2008, begann wunderbar. Wir zogen um von München nach Berlin im März und am 14. Juni erreichte mich die Nachricht, dass Esbjörn Svensson bei einem Tauchunfall in den Schären von Stockholm tödlich verunglückt war. Ich habe eine solche Schocksituation niemals vorher erlebt und meine spontane Reaktion war auch zu sagen, hey, ich habe dieses Label gemacht, um junge Talente zu entdecken und zu fördern. Ein solches Talent wie Esbjörn Svensson werde ich wahrscheinlich in meinem Leben nie wieder entdecken dürfen und können. Und vielleicht soll es das auch gewesen sein. Und dann höre ich auf. Diese Entscheidung habe ich dann kurz darauf revidiert, weil ich mich auch daran erinnert habe, dass ich noch ein paar andere, vor allen Dingen andere wunderbare Pianisten inzwischen unter meine Fittiche genommen hatte, die es auch verdienen, dass man sich weiter um sie kümmert, vor allen Dingen Iro Rantaler und auch Michael Wolny. Mit Iro Rantaler habe ich dann 2012, glaube ich, war es, im Rahmen der Konzertserie Jazz at Berlin Philharmonic ein Memorial-Konzert für Esbjörn produziert. Und das war eine sehr bewegende Veranstaltung, die hat die Menschen nachhaltig beeindruckt, so dass wir es dann auch tatsächlich im Laufe der Folgezeit gelegentlich mal an anderen Orten gemacht haben. Aber das ist jedenfalls ein musikalisches Tribut an diesen großen Musiker und der Mensch, der nicht nur die Jazzlandschaft nachhaltig beeindruckt hat und beeinflusst hat, sondern auch ein Mensch, der unglaublich viele Menschen außerhalb der Bühne glücklich gemacht hat, aufgrund seiner Menschlichkeit, die jedem gegenüber zum Ausdruck kam. Sei es irgendein zufällig ihm über den Weg laufender Mensch auf der Straße oder sei es der Bühnenarbeiter hinter der Bühne auf seinen Konzerten oder sei es die Musikerkollegen. Er war ein wunderbarer Mensch und ich werde dieses tragische Erlebnis bis zum Ende meines Lebens wahrscheinlich nicht wirklich verdauen können.
Thank you.
Iro Rantala, Jazz at the Berlin Philharmonic, Tears for Esbjörn, eine Aufnahme von 2010. Das Plattenlabel Act, war das ein Traum, der Wirklichkeit wurde, Siegeloch?
Ja, was Besseres hätte ich für mein späteres Berufsleben nicht entscheiden können, weil das, was ich vorher machen durfte, war Gott sei Dank sehr erfolgreich, war auch wirtschaftlich sehr erfolgreich, sodass ich es mir leisten konnte, ohne wirtschaftlichen Zwänge meinen eigenen Traum zu erfüllen. Dem Traum eines eigenen Labels, so berühmt wie Blue Note, ist es nicht geworden, dann kann es nicht mehr werden. Das ist aber nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich einer ganzen Reihe von wunderbaren Musikern eine Plattform geboten habe und immer noch biete. Nach wie vor versuche, junge Talente zu entdecken und sie zu fördern und zu versuchen, in der Zeit, in der das Schallplattengeschäft, wie ich es kennengelernt habe, mit dem ich groß geworden bin, das in dieser Form nicht mehr lange so existieren wird, weil es ist durch die digitale Revolution alles anders geworden. Musik wird es immer geben. Musik gab es, bevor die erste Schallplatte gemacht wurde. Musik wird es geben, wenn die letzte Schallplatte gepresst und verkauft worden ist. Aber es wird andere Formen der Vermittlung geben und es wird vor allen Dingen immer Künstler geben, die sich künstlerisch ausdrücken wollen und ein Publikum, das diese Musik hören will.
Wie wird es mit Act weitergehen?
Ich habe ja Gott sei Dank einen jungen und sehr engagierten Geschäftsführer gefunden in Andreas Brandis, ein junger Mann, der Mitte 30 ist und der eine ähnliche Vision hat von der Zukunft des Musikgeschäftes, wie ich sie hatte, als ich in seinem Alter war. Und wir sind dabei, den Aktionsradius von Act auszuweiten, von einer reinen Produktionsfirma und Label und Verlag hin zu einer Agentur, wo wir die Produktion nicht nur machen, sondern dann auch die Künstler begleiten auf ihrem Weg auf die Konzertbühnen, dass wir dafür sorgen, dass sie spielen. Denn das Wichtigste für Jazzmusiker wird es immer sein, ihre Kunst vor einem Publikum zu praktizieren. Musik wird hauptsächlich gemacht für Leute vor einem Publikum. Und wir werden uns da weiterhin positionieren und versuchen, die Künstler auf ihrem Weg dorthin erfolgreich zu begleiten.
Und dafür gutes Gelingen. Siegeloch, unser Studiogast in SWR 2 zur Person. Vielen Dank für das anregende Gespräch und für das Zusammenstellen der lebendigen Musik. Das war in SWR 2 die Sendung zur Person und natürlich können Sie, wie immer, diese Sendung nachhören. Sie steht eine Woche als Audio on Demand in der SWR 2 App und auch in der ARD Mediathek. Gleich folgen die Nachrichten und dann geht es weiter mit dem SWR 2 Lesenswert-Magazin. Viel Vergnügen damit und noch einen schönen Spätnachmittag und einen guten Sonntagabend wünscht Ihnen Günter Husmann. We'll be right back.